DW Menschen und Märkte.
Handelsstreit. China und die USA wollen noch einmal versuchen, sich am Verhandlungstisch zu einigen. Und Deutschland hat einen Digitalrat, der der Bundesregierung helfen soll, den Anschluss nicht zu verlieren. Das gibt es in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Am vergangenen Wochenende hat der Präsident der USA auf seine bekannte Art mal wieder ein bisschen Härte ins Spiel gebracht. Er werde, twitterte Herr Trump, die Zölle auf chinesische Waren noch einmal deutlich erhöhen. Dabei hatten die Kontrahenten den Eindruck erweckt, mit ihrem Bemühen, den Handelsstreit beizulegen, ginge es voran. War wohl nix. Inzwischen droht auch Peking mit einer Verschärfung der Gangart. Aber wenigstens wollen sie noch miteinander reden. Und zwar heute noch, berichtet Thorsten Teichmann.
Die chinesische Seite hatte zuletzt den Wunsch, entscheidende Teile des geplanten Handelsabkommens zu ändern, schreibt die Nachrichtenagentur Reuters mit Hinweis auf Informationen aus Washington. China wollte auf den 150 Seiten des Vertragsentwurfs systematisch Passagen streichen. Passagen, die die wichtigsten Forderungen der USA betreffen. Streitthemen wie den Diebstahl geistigen Eigentums oder den Zwang zum Transfer von Technologie für ausländische Unternehmen. Nun aber habe China ihn informiert, dass der Vizeregierungschef und dessen Delegation nach Washington kommen, um ein Abkommen zu unterzeichnen, textete Trump gestern. Zuvor hatte der US-Präsident mit Zöllen von 25% gedroht, sollte es keinen Abschluss geben. Es geht um Fahrräder, Möbel, Kleidung, Handtaschen, Betttücher, Fleisch, aber auch Müsli aus China, schreibt die Tageszeitung USA Today. Insgesamt wären zunächst Waren im Gesamtwert von 200 Milliarden US-Dollar betroffen. Trump drohte auch für alle anderen Importe höhere Abgaben zu verlangen. Schon jetzt würden 100 Milliarden zusätzlicher Zölle die Koffer der USA füllen. Das habe es noch nie gegeben, erklärte Trump in der Nacht auf einer Wahlkampfveranstaltung in Florida. In der Situation halten Investoren wie Warren Buffett die Gefahr einer weiteren Eskalation für real. Auf der anderen Seite sei es mit manchen Leuten in Verhandlungen besser, wenn man halb verrückt rüberkommt, so Buffett im Fernsehsender CNBC.
Soweit Thorsten Teichmann aus Washington. Der eine droht, der andere droht zurück. Wäre das eine Szene aus einem amerikanischen Film, dann sicher diese. In der glühenden Mittagssonne gehen einige Revolvermänner mit schweren Schritten, drohenden Blicken und nervös am Colt zuckenden Fingern aufeinander zu, bereit und begierig, ihrem jeweiligen Gegenüber gleich die Kerze auszupusten. Aber was haben wir, die Zuschauer, im Schatten vor der Kirche, vor dem Saloon oder dem Sheriffbüro davon zu erwarten? Im Gespräch mit dem Politologen Thomas Jäger von der Universität Köln versucht mein Kollege Thomas Kohlmann, eine Antwort zu finden.
In der Vergangenheit hat es immer wieder mäßigende Kräfte in der US-Regierung gegeben, die eine Eskalation im Handelsstreit ja verhindern wollten. Die Wall Street-Fraktion, Finanzminister Mnuchin etwa, gehörte dazu. Wie sieht das aktuell aus? Geben die China-Falken mittlerweile den Ton im Weißen Haus an?
Das ist die entscheidende Änderung, die es gab. Während Präsident Trump ja schon im Wahlkampf davon sprach, dass er die Währungsmanipulation Chinas untersuchen lassen will und von Anfang an Druck gemacht hat, dass sich das Handelsdefizit gegenüber China reduziert, gab es eine Fraktion innerhalb des Weißen Hauses, um Gary Cohn vor allem, die gesagt haben, das ist eigentlich gar nicht schlecht, dieses Handelsdefizit. Wir profitieren davon. Das ist gut für unsere Wirtschaft. Da sind jetzt ganz andere am Zug. Cohn hat das Weiße Haus verlassen. Lighthizer und Navarro, das sind die beiden, die jetzt die Zügel in der Hand haben, was die China-Politik angeht. Und das sind, na, da ist das Wort Falke schon zu höflich. Das sind wirklich Scharfmacher in den Beziehungen zu China. Sie sehen, ähnlich wie Steve Bannon, das jetzt wieder publikumswirksam formuliert, in China die größte Herausforderung, denen die USA jemals begegnet ist. Und die sie jetzt eben annehmen müssen, die sie jetzt bekämpfen müssen, weil das später zu spät sein könnte.
Was glauben Sie denn, müsste passieren, damit die US-Regierung zu einem weniger harten Kurs gegenüber China bereit wäre? Weil irgendwann werden ja auch diese Zölle beim Verbraucher ankommen in den USA. Und die nächsten Wahlen, die nächsten Präsidentschaftswahlen rücken auch immer näher.
Bisher ist es so, dass die Zölle nicht wirklich in Preisen weitergegeben wurden. Das heißt, ein Großteil der Kosten blieben wirklich auf chinesischer Seite hängen. Andererseits ging inzwischen auch der amerikanische Export nach China deutlich zurück. Aber im Prinzip wettet die amerikanische Regierung darauf, dass die chinesische Seite nachgiebiger wird. Denn in China gibt es, wenn man das so sagen kann, einen Gesellschaftsvertrag. Die Parteienherrschaft wird akzeptiert für das Versprechen von Wohlstand und Sicherheit. Und die Erwartung auf amerikanischer Seite war, dass das Wachstum in China zurückgeht, wenn es eben zu Handelskonflikten kommt und das der chinesischen Regierung zeigt, dass sie sich einen Handelskonflikt nicht leisten kann, weil es dann wirklich an die politischen Verhältnisse geht. Das hat sich nun auch nicht bewahrheitet, sondern das Wachstum in China ist einigermaßen stabil, also viel höher, als man das in den USA erwartet hat. Das nimmt den Amerikanern ein wenig den Wind aus den Segeln. Auf der anderen Seite ist es aber eben so, dass man in bestimmten Fragen wie dem Schutz geistigen Eigentums, wie der Weitergabe von Technologie, nun wirklich inzwischen eine Systemauseinandersetzung sieht und erkennt, wenn man hier weiterhin so nachgiebig ist, wie das derzeit betrachtet wird, dann wird China die Auseinandersetzung mit den Vereinigten Staaten um Technologie, künstliche Intelligenz gewinnen.
Es gibt ja nicht wenige Experten, die sagen, das, was wir gerade sehen, diese Handelsauseinandersetzung, ist ja nur eine Art Vorspiel zu der wirklichen Auseinandersetzung, die sich darum dreht, wer die künftigen Technologien der Zukunft dominieren wird. Ist das so? Sehen Sie das weiter so?
Ja, das ist so. Und wir sehen ja gerade, dass um das ganze Thema von 5G genau diese Frage im Mittelpunkt steht, nämlich werden die europäischen Staaten sich hier auf die Seite der USA stellen oder werden sie eben weiter versuchen, diesen Brückenschlag nach China zu unternehmen. Und das hat eine Reihe von politischen Implikationen. Da geht es ja nicht nur um die Frage, wer baut Netze auf, wer betreibt sie, sondern es geht um die gesamten Fragen von Kommunikation und von technologischer Entwicklung. Da deutet sich inzwischen an, dass sich in den Vereinigten Staaten die Sichtweise auf China verändert hat, dass sie schärfer geworden ist und man die Frage, wie man China einbinden kann, wie man diese Entwicklung kooperativ begleiten kann, sich inzwischen ein wenig dahingehend verändert hat, wie man China eindämmen muss, um eben nicht in dieser Kooperation zu verlieren.
Was ist denn Ihre Einschätzung? Wer hat den längeren Atem letztendlich? Trotz dieser Androhung der neuen Strafzölle ist ja die Delegation auf dem Weg nach Washington.
Aus chinesischer Sicht ist ja die Augenhöhe mit den Vereinigten Staaten noch nicht in allen Bereichen hergestellt. Und das scheint mir ein Grund zu sein, warum die chinesische Regierung hier zurückhaltender ist und eben möglicherweise auch kompromissbereiter ist. Was man in China anstrebt, ist nicht nur technologisch, sondern eben auch militärisch und letztlich politisch mit den Vereinigten Staaten auf Augenhöhe zu gelangen. Da sind sie noch nicht und das bisherige Vorgehen, die Strategie war eben ruhig zu halten, in keinen Konflikt zu gehen, solange das nicht erreicht ist. Und nach meiner Einschätzung bleibt das weiterhin relevant.
Sagt der Politologe Thomas Jäger von der Kölner Universität. Deutschland gehört, was die Digitalisierung des öffentlichen Lebens oder der Industrie und die Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet angeht, bestimmt nicht zur Avantgarde. Wir würden ja schon wollen, aber wir wollen erst wissen, ob dabei nicht auch noch was schief gehen kann, und zwar ganz genau was und wie. Kurz, wir wollen nichts falsch machen. Aber wenigstens haben wir eine Idee, wie wir das angehen können. Wir lassen uns nämlich beraten. In diesem Fall, so hatte sich das die Bundeskanzlerin gedacht, richten wir einen Digitalrat ein, der uns dann sagt, wo es lang geht. Ein Mitglied dieses Ratgebergremiums ist Beth Simone Novick. Sie leitet das Governance Lab in Brooklyn und ist Professorin für Technologie, Kultur und Gesellschaft an der New York University. Sophie Schimanski hat mit ihr gesprochen.
Wie ist diese Partnerschaft denn zustande gekommen? Wer hat wen angerufen oder kontaktiert?
Her Chief of Staff, Helga Braun, and staff from her office.
Das Kanzleramt hat mich angerufen und mit mir über meine Arbeit und meine Tätigkeitsschwerpunkte gesprochen, welche Themen man in Angriff nehmen könnte und müsste, falls es zu einer digitalen Beratungsgruppe kommen sollte. Und dann rief mich die Kanzlerin selbst an und fragte mich, ob ich dabei sein will.
Warum haben Sie jetzt entschieden, dass das etwas ist, was Sie persönlich interessiert?
Es ist eine große Ehre, von weltpolitischen Führungspersönlichkeiten gefragt zu werden, vor allem von jemandem mit so großem Einfluss und solch einer Bedeutung wie Bundeskanzlerin Merkel. Ausschlaggebend war aber, dass der Digitalrat sich darauf konzentriert, konkrete Schritte einzuleiten. Es ist nicht bloß eine weitere Kommission, Taskforce oder Beratungsgremium, das ein weiteres Papier verfasst. Was man mir gesagt hat, ist, dass unsere Empfehlungen, wenn man sie als geeignet erachtet, direkt umgesetzt werden sollen. Außerdem kann ich so mein Deutsch verbessern.
Und wie läuft es bislang? Wie offen ist der Austausch zwischen Ihnen, zwischen dem Digitalrat und eben der deutschen Bundesregierung?
Remarkably open and engaged.
Es ist eine bemerkenswert offene und engagierte Zusammenarbeit. Ich war Teil vieler Beratungsgremien und sehr häufig wird am Ende ein Bericht geschrieben, der aber nicht so viel bewegt, wenn es um das tägliche Regieren und Politikmachen geht. Ich glaube, dass es, auch weil wir eine so kleine Gruppe sind, eine große Portion Enthusiasmus, Engagement und Austausch gibt. Und unsere Meinungen sind willkommen.
Können Sie mir ein Beispiel nennen von einem Projekt, in dem der Digitalrat die deutsche Bundesregierung in Sachen Digitalisierung erfolgreich unterstützt hat?
Very early on in the work of the Digitalrat, the German government was working on.
In den Anfängen des Digitalrates arbeitete die Bundesregierung an ihrer Strategie zur künstlichen Intelligenz. Wir haben vorgeschlagen, einen Entwurf auf Deutsch und Englisch ins Netz zu stellen und um Feedback zu bitten. Wir haben uns mit Hunderten von Experten weltweit ausgetauscht, die uns ihre Meinung mitgeteilt haben. Dieser gesammelte Sachverstand hat schließlich Eingang gefunden in den Schlussentwurf und der wurde dann veröffentlicht. Das war eine ganz andere Herangehensweise, als wir sie sonst gewohnt sind, nämlich hinter geschlossenen Türen und mit den Empfehlungen von einem oder, wenn überhaupt, zwei Experten.
Sie haben ja mit vielen verschiedenen Staatsoberhäuptern zusammengearbeitet in Ihrer Karriere. Sie haben für Barack Obama gearbeitet oder ihn beraten, ebenso Prime Minister David Cameron. Und da würde mich jetzt interessieren, wo sind die Unterschiede, wo sind die Gemeinsamkeiten mit Angela Merkel in der Zusammenarbeit, in der Beratung?
We're at a greater stage of maturity.
Ich denke, das, was anders ist, ist die Entschlossenheit der deutschen Regierung. Es gab bereits vor der Gründung des Digitalrates ein hohes Maß an Begeisterung und Interesse für das Thema. Ich glaube nicht, dass sie das getan hätten, wenn sie nicht bereit gewesen wären, auch einige der angebotenen Ratschläge anzunehmen. Aber die Zeit ist auch reifer geworden für die Anwendung von Technologie beim Regieren, als das während meiner Zeit im Weißen Haus der Fall war.
Wenn man an Deutschland denkt, denkt man jetzt nicht unbedingt daran, dass sie die Speerspitze der Digitalisierung sind. Wie stellt sich Deutschland denn jetzt gerade da eigentlich aktuell?
Da haben Sie recht. Man denkt nicht daran, dass Deutschland an der Spitze der Innovation steht. Man denkt an Deutschland als das Land, das die Bürokratie erfunden hat. Aber es gab schon Bemühungen, bevor der Digitalrat ins Leben gerufen wurde. Indem Deutschland eine Strategie für künstliche Intelligenz entworfen hat, ist das Land dem, was in den USA geschieht, weit voraus. Und die Regierung bemüht sich, 500 Bürgerdienste online anzubieten.
Ein anderes Klischee vielleicht, nenne ich es mal, ist, dass Deutschland und auch die EU insgesamt eher zurückhaltend und sehr vorsichtig und skeptisch sind in Sachen Daten und Digitalisierung, vor allem eben auch, weil es ihnen immer wieder um Cyberkriminalität geht und um die Sicherheit von privaten Daten. Also jetzt verglichen zum Beispiel mit den USA, sind sie da doch von außen her gesehen etwas restriktiver und vorsichtiger. Macht das denn jetzt die Arbeit mit Deutschland schwieriger für Sie?
Europa und Deutschland sind weiter als die Vereinigten Staaten, was das Nachdenken und die Gesetzgebung zur Privatsphäre im digitalen Bereich angeht. Ich möchte die Bedeutung des Schutzes privater Daten nicht kleinreden, aber es ist wichtig, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass es eine riesige Menge an nicht ausreichend genutzten Daten gibt, die die Regierung sammelt und die zum Nutzen der Gesellschaft verwendet werden können. Die US-Regierung hat beispielsweise eine sichere digitale Infrastruktur geschaffen, um anonymisierte Krebsforschungsdaten auszutauschen und sie qualifizierten Forschern sowie Ärzten und Krankenhäusern zur Verfügung zu stellen. Anstatt dass ein Arzt nur Zugang zu seinen wissenschaftlichen Forschungsdaten hat, kann er auf einen viel breiteren Fundus an Forschungsdaten zurückgreifen, der das Potenzial hat, schneller Wege zu finden, wie man Krebs heilen kann.
Und jetzt fände ich noch spannend und unsere Zuhörer bestimmt auch, Sie haben sehr eng mit Merkel und auch mit Obama zusammengearbeitet. Wie sind die beiden denn so im direkten Kontakt?
Ich habe erlebt, dass beide offen für Veränderungen sind, wenn es um die Art und Weise geht, wie ein Land regiert wird. Gleichzeitig sind beide bodenständig. Das macht es für mich persönlich sehr reizvoll, mit ihnen zu arbeiten. Bundeskanzlerin Merkel stellt wirklich interessierte und interessante Fragen. Wenn wir diese Treffen haben, ist sie unglaublich engagiert und sie fühlt einem auf eine Art und Weise auf den Zahn, die eine aufrichtige, intellektuelle Neugier und großes Engagement widerspiegeln.
Die New Yorker Professorin Beth Simone Novick über ihre Arbeit im Deutschen Digitalrat. Mit diesem Interview, das uns Sophie Schimanski aus New York überspielt hat, endet unser Podcast für heute. Christian Stelter in der Technik und Dirk-Ulrich Kaufmann am Mikrofon bedanken sich für ihr Interesse. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.